Eine Halbzeit HSV, der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen zurück hier bei uns bei Eine Halbzeit HSV. Und ich grüße meinen Podcast-Partner im hohen Norden, der aber seinem Hintergrund entsprechend gar nicht im hohen Norden ist, denn im Hintergrund sieht es eher aus wie Malibu Beach. Ben, wo erwische ich dich denn gerade?
Ich bin tatsächlich gerade in Malibu Beach. Moin Tim. Also ich grüße auch alle, die uns heute hier zuhören. Und ja, auch hier in Malibu kann man natürlich super über den HSV sprechen. Und ich bin mal gespannt, wo uns die Reise hinführen wird.
Diese tollen Möglichkeiten mit KI heutzutage, ne? So, was ist los beim HSV? Erstmal vielleicht drei Sachen, die wir in kurz abarbeiten wollen, bevor wir zu unseren großen Themenblöcken für die Folge kommen wollen. Natürlich ist einmal das Posch-Gerücht. Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, Vertragspapier bei Bologna, ausgeliehen letztes Jahr bei Atalanta, auch österreichischer Nationalspieler Stefan Posch, der Vollständigkeit halber, soll sich wohl laut Abendblatt mit dem HSV einig sein, laut Plättigol ist es das noch nicht. Deswegen haben wir uns entschieden, dass das uns alles noch ein bisschen zu unkonkret ist und es kam halt erst heute in Vorbereitung auf die Folge für uns raus. Deswegen werden wir frühestens nächste Woche über Stefan Posch reden. Dann hat Daniel El-Fadli seinen Vertrag verlängert. Laut der Bild-Zeitung ist es bis 2028. Ben, ich glaube, das können wir auch ganz kurz halten. Das finden wir beide gut, oder?
Ja, sehr gut. Einer der besten Spieler der vergangenen Saison, einer, der vorangegangen ist, der jetzt in der Vorbereitung noch nicht so stark war, wie man das vielleicht hätte erwarten können. Mhm. Aber sicher genau das richtige Zeichen, dass er jetzt verlängert hat.
Yes. Dann verlässt wahrscheinlich Lukas Poreba oder Poremba, wie ich mal gehört habe, wie es ja eigentlich ausgesprochen wird.
Ja, korrekt.
Den Verein wird verliehen nach Elversberg, steht noch nicht hundertprozentig fest, aber es deutet alles auf Elversberg hin. So sagt man das nicht. Spitzfindige, das war das Wort, was mir gefehlt hat. Spitzfindige HSV-Fans haben auch schon herausgefunden, dass Lukas Porembas Freundin wohl auch schon dem SV Elversberg auf Instagram folgt. Also deutet alles auf Elversberg hin. Ist eine gute Anlaufstelle, war eine gute Anlaufstelle für Spieler in den letzten Jahren über Leihverträge, um sich zu entwickeln. Ich denke mal, man kann das verbuchen unter alles Gute. Und hoffentlich sammelt er da mehr Spielzeit und entweder er kommt zum HSV zurück oder Elversberg zieht die Kaufoption, die es wohl geben soll. Aber erstmal wünschen wir ihm für das Jahr alles Gute und hoffen, dass er ein gutes Jahr in der zweiten Liga hat. Ich glaube, damit können wir es abschließen, Ben, oder?
Ja, ich denke auch, er hätte sicher auch bei der Konkurrenzlage auf der Position 6er, 8er nicht so richtig eine Chance gehabt, zu viel Spielzeit zu kommen. Ja. Keiner wird vergessen, seinen Auftritt in der Innenverteidigung beim Spiel gegen den SSV Ulm. Mhm. Und genau, alles Gute an der Stelle.
Ja, absolut. So, wir haben heute zwei große Themenblöcke vor. Der erste ist der Lyon-Test und seine Folgen, habe ich es mal ganz poetisch genannt. Oder wie die Bild-Zeitung schrieb, die dritte Klatsche in Folge. Darüber werden wir auf jeden Fall sprechen. Und als zweites haben wir für euch heute, machen wir weiter mit unserem Format, mit dem Kadercheck. Nehmen uns dafür heute ein bisschen mehr Zeit, denn wir sprechen heute über die Außenverteidiger und wer schon länger bei diesem Podcast dabei ist, vielleicht auch schon alle 7 Folgen gehört hat oder jetzt die 7. hört, der wird wissen, bei Außenverteidigern haben wir ein bisschen Bauchschmerzen auf der rechten Seite. Darüber wird auf jeden Fall nachher zu reden sein. Das war bei den Torhütern natürlich deutlich fixer. Wir werden jetzt aber erstmal über den Lyon-Test und die Folgen sprechen. Ich war da, Ben konnte sich leider nicht angucken, beruflich bedingt. Deswegen berichte ich jetzt ein bisschen auch dir, Ben, von meinen Erfahrungen von vor Ort. Es war das Volksparkfest mit Saisoneröffnung. Vom Volksparkfest selber habe ich relativ wenig mitbekommen, gebe ich ehrlich zu, weil ich relativ spät erst angekommen bin. Ich glaube so um 13 Uhr, 12:30 Uhr oder so war ich am Stadion und bin noch gerade so reingekommen. Kurz nach mir haben sie die Tore dicht gemacht. Also es war wirklich ein enormer Menschenauflauf. Stimmung war gut. Wir kamen genau zum Abschlagkonzert und haben dann auch noch die Mannschaftsvorstellung mitbekommen und auch den Talk mit Stefan Kunz, wo er ja angekündigt hat, dass der HSV wahrscheinlich noch 2 Spieler holen wird diese Woche, worüber wir dann ja hoffentlich nächste Woche sprechen können. Und dann kam es zu dem 2x60 Minuten Megatest gegen Olympique Lyon. Vielleicht ein bisschen zur Einordnung, Lyon letztes Jahr 6. in der Ligue 1 geworden, in einer der Top 5 Ligen Europas. Und das hat man gesehen, gerade auch in den ersten 60 Minuten haben die uns in Bestbesetzung nahezu an die Wand gespielt. Da haben Leute mitgespielt, die von ganz anderem Kaliber gejagt werden in Europa. Ein Fofana, ein Mikau Tarze. Das sind Spieler, die sind auf einem ganz anderen Level als das, was bei uns rumläuft, wenn wir mal ehrlich sind. Und das hat man gesehen. Am Ende steht eine 0-4, zur Halbzeit 0-3 Niederlage. Man hat es phasenweise geschafft, gut mitzuspielen, über so 10, 15 Minuten immer mal wieder. Man hat aber auch teilweise gerade gar keinen Stich gesehen, vor allem hinten gegen diese französische Topmannschaft. Was man noch erwähnen kann, der Chronistenpflicht halber, Yusuf Paulsen und Daniel Perez haben ihre Debüts gefeiert für den Hamburger SV. Und Nicolas Capaldo stand das erste Mal in der Startelf. Capaldo ist auch eine gute Überleitung, denn ich möchte erstmal kurz drüber sprechen, was ist mir positiv aufgefallen. Das war eben unter anderem Nicolas Capaldo. Ich habe ihn als sehr laufstark, gerade auch im Gegenpressing empfunden. Und ich finde, er hat so ein bisschen im Vergleich zu diesem Dreier-Mittelfeld aus Remberg, Meffert und Sumahoro, hat er zumindest schon mal ein bisschen mehr Zug nach vorne gebracht. Insgesamt fand ich auch, dass man generell versucht hat, mehr nach vorne zu machen. Man hatte ein bisschen mehr Ideen und auch mehr Torchancen. Offensiv vor allem über die Seite Dompe Muheim, aber da erzähle ich jetzt, glaube ich, auch nichts Neues. Das ist so ein, mit anderen Worten, der Himmel ist blau für Hamburger Fans, dass die Seite Dompe Muheim funktioniert. Sie hat aber auch wieder ganz gut funktioniert und ein bisschen Torgefahr gebracht. Paulsen, fand ich, brachte nach seiner Einwechslung auf jeden Fall Dynamik in den Angriff, hat mir deutlich besser gefallen als Königsdörfer. Nach eigenen Standards konnte man öfter mal Gefahr ausstrahlen. Ich denke da an zwei Kopfbälle von Sebastian Schonlau, die sensationell gehalten werden vom französischen Keeper. Plus ein Freistoß wieder von Jean-Luc Dompe aus ähnlicher Position wie gegen Kopenhagen. Daniel Perez hat mir persönlich sehr gut gefallen. Zwar weniger durch Paraden, weil so viele musste er gar nicht machen, weil Lyon in der zweiten Halbzeit sich beim Stand von 3-0 sehr aufs Verwalten des Ergebnisses konzentriert hat. Aber, und das ist auch zum Beispiel meiner Freundin aufgefallen, die das auch direkt meinte, Perez kommuniziert deutlich mehr als ein Daniel Heuer-Fernandes. Das ist mir aufgefallen und das fand ich persönlich sehr gut. Also Perez hat immer wieder von hinten versucht, durch Reinrufen und Co. das Spiel mitzucoachen, mitzulenken. Hat mir persönlich erstmal sehr gut gefallen. Und wer mir die ganze Vorbereitung schon sehr gut gefallen hat, oder zwei Spieler möchte ich hier nennen, die mir wieder positiv aufgefallen sind, das ist einmal Emir Zahiti auf dem rechten Flügel. Der, finde ich, eigentlich, was ihm nur noch fehlt, ist ein bisschen Glück im Abschluss. Dann ist es eigentlich für mich erstmal Stand jetzt der Starting auf Spieler auf dem rechten Flügel. Und das ist Abubakar Sumahoro, von dem ich immer noch begeistert bin, wie der mit seinen 19 Jahren, müsste er sein, als Sechser da brilliert. Tolle, teilweise echt tolle Pässe gehabt von hinten raus auf dem rechten Flügel, die dann ein gewisser William Mikkel-Bronxis einfach nicht verarbeiten konnte. Wo ich mir dann da dachte in dem Moment und auch zu meiner Freundin auf der Tribüne gesagt habe, was wäre jetzt möglich gewesen, wenn wir da einen Spieler gehabt hätten, der technisch in der Lage ist, diesen Ball vernünftig anzunehmen. Sumahoro und Zahiti möchte ich hier auf jeden Fall positiv erwähnen. Was hat nicht so gut gefallen? Aber was hat mir nicht so gut gefallen? Die Verteidigung offensiver Standards, zum Beispiel vor dem 1-0, ist eine Sache, die ist bedenklich, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Die rechte Defensivseite ging gar nicht. Mit Sebastian Schonlau und William Mikkel-Bronxis, die haben alles dafür gegeben, das zu zeigen, dass sie nicht für die Bundesliga tauglich sind, in meinen Augen, in diesem Spiel. Aber selbst ein Jordan Torunariga hatte die eine oder andere Unsicherheit in seinem Spiel. Also auch da ist es noch nicht das, was es mal sein sollte. In der zweiten Halbzeit möchte ich vor allem kritisieren die Chancenverwertung. Da waren echt einige gute Möglichkeiten auf dem Tor dabei. Zum Beispiel ein Rössing Lelisit, der mir gut gefallen hat, der mal so wirklich so 25, 30 Minuten bekommen hat und da wirklich was gezeigt hat und frei zum Kopfball kommt in der einen Szene, aber halt den französischen Keeper aus 2 Metern anköpft. Die Chancenverwertung muss man hier nennen. Königsdörfer und Philipp, muss man sagen, haben leider überhaupt keine Chance gehabt gegen diese Hintermannschaft von Olympique Lyon, sind, ich habe es hier so stehen, abgekocht worden. Das kann einem auch nicht gefallen. Und es sah teilweise sehr einfach aus, wie die Gegentore fielen. Das kann natürlich auch sein, weil Lyon einfach eine sehr gute Mannschaft ist. Ich meine, die haben letztes Jahr sind auf Teams in der Europa League getroffen wie Manchester United und haben gegen die auf Augenhöhe mitgespielt. Aber es wirkte trotzdem zu einfach. 1-2 Pässe und da war unsere ganze Abwehr ausgehebelt. Das darf dir in der Bundesliga als Aufsteiger eigentlich auch nicht so passieren, weil da wirst du auf relativ viele Mannschaften treffen, die ähnlich spielstark sind und die dich in der Lage sind, ähnlich zu bespielen. Und da rede ich jetzt nicht nur von den Bayern Münchens und Borussia Dortmunds dieser Liga, sondern auch ein Regal darunter ist immer noch in der Lage, solche einfachen Möglichkeiten auszunutzen. Und die darfst du einfach nicht geben. So, weil, ich habe es schon angeklungen, medial das Echo danach sehr negativ war und auch teilweise von 3 Klatschen gesprochen wurde, was ich persönlich sehr übertrieben fand, haben wir uns gedacht, wir machen mal ein Pro und Contra und diskutieren mal ein bisschen, drei Testspiele, auch in Klammern, wenn man in Klammern sagen muss, gegen gute Gegner, aber drei Niederlagen, 1-7 Tore. Ich übergebe mal erstmal an dich, Ben. Ist das ein Grund zur Sorge?
Ja, ich muss erstmal sagen, du hast es schon gesagt, ich war nicht dabei, und als ich nach dem Spiel gegen Lyon das Handy aufgemacht habe und die ganzen Nachrichten und auch die Berichterstattung gesehen habe, habe ich gedacht, okay, es muss richtig schlimm gewesen sein. Auch die Kommentare, die da zum Teil zu lesen waren. Und ich glaube, deswegen ist die Frage, ist jetzt Sorge berechtigt, ist es jetzt angebracht, sich Sorgen zu machen? Die kann man schon stellen. Und ja, beim HSV gibt es dann, glaube ich, immer so zwei Lager. Die einen, die versuchen, das so toxisch auch ein bisschen schön zu reden, die nicht wollen, dass der Hype-Train jetzt nach dem Aufstieg aufhört zu fahren. Und die anderen, die jetzt nach drei Testspielniederlagen, glaube ich, am liebsten mit der Glocke durch die Fußgängerzone rennen würden und sagen, wir werden alle sterben oder wir werden alle absteigen. Und wir können ja mal versuchen, da ein bisschen rationaler trotzdem in Pro und Contra reinzugehen. Und weil wir beide auch so gewisse Tendenzen in die eine oder andere Richtung haben, werden wir die Rollen jetzt mal tauschen. Ich versuche jetzt sozusagen die Sorge klein zu reden, wegzureden, zu sagen, nein, das ist kein Grund, sich Sorgen zu machen. Und du nimmst danach sozusagen die Position ein und sagst, ja doch, man müsste schon mal gucken, dass man da jetzt die eine oder andere Sache noch verändert. Warum soll man sich keine Sorgen machen? Also ein Faktor ist sicherlich Zeit, denn der HSV hat noch Zeit. Am 24.08. findet das erste Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach statt. Vorher geht es noch im Pokal gegen Pirmasens, das klammere ich jetzt erstmal aus. Aber 24.08., knapp einen Monat ist noch Zeit. Und jeder, der Fußball oder Sport insgesamt verfolgt, weiß, dass Mannschaften innerhalb eines Monats wirklich nochmal ganz andere Dynamiken entwickeln können, ganz anders zusammenwachsen können. Die Spieler sind zum Teil mit unterschiedlichen Vorbereitungsständen zum HSV gekommen. Wir hatten zum Beispiel einen Josef Paulsen, der nach der Saison in der Bundesliga mit RB Leipzig mehr oder weniger Pause hatte. Wir hatten zum Beispiel Peretz, der mit Bayern noch zur Club-WM gefahren ist. Wir hatten einen Alexander Rössing-Lillesi, der noch bei der U19-Europameisterschaft gespielt hat. Das sind alles, ja, ich sag mal, verschiedene Verläufe des Sommers gewesen, und die Spieler kommen dann natürlich auch mit unterschiedlichen Fitnessständen zum Training zurück, und das sozusagen auf ein Niveau zu bringen, auch auf ein Niveau zu bringen, in dem das dann miteinander funktioniert, das wird sicherlich eine Weile dauern. Und sozusagen einen Monat, das Trainingslager in Mallorca, das steht sozusagen noch bevor, auch während wir hier gerade sprechen am Montag, und deswegen kann man, glaube ich, sagen, es ist noch genug Zeit da, auch Entwicklungen, die jetzt bisher noch nicht so positiv waren, ins Positive zu bringen. Zweiter Faktor ist, glaube ich, ein Punkt, den man Startausstellung nennen könnte. Wenn man sich jetzt die Testspiele gegen die ambitionierteren Gegner anguckt, dann hat Merlin Polzin zwar immer mit einer ähnlichen Elf begonnen, aber er hat zur Halbzeit fast immer komplett durchgewechselt. Und gegen Lyon war das mit dem Wechseln am Ende, wenn ich das richtig gesehen habe, ja sogar sehr wild. Da wurden zum Teil Spieler ein- und ausgewechselt. Und das zeigt, dass für ihn auch ich sag mal, so eine Startformation, wie sie dann in einem angemessenen Punktspielwettbewerb natürlich auch da sein muss, noch gar nicht gefunden ist. Das heißt, diese Laborsituation, die wird vom Trainer auch immer noch bewusst sozusagen ausgelebt. Und ich glaube, solange man nicht sagen kann, wir spielen jetzt hier wirklich in der Simulation eines Wettbewerbsmodus, also mit einer festen Startelf, die dann auch mehr oder weniger 90 Minuten durchspielt, gegen einen Gegner, muss man sagen, wird das ja auch vom Verein noch nicht so gehandhabt, dass das jetzt tatsächlich eine Simulation eines Punktspiels ist. Dritter Punkt sind Testspiele, haben wir auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, da kann man noch lange drüber sprechen. Ich glaube, und andere Menschen, die vielleicht schon mal Sport getrieben haben, werden mir vielleicht zustimmen, du bist als Sportler, egal wie sehr du dich sozusagen anstrengst, im Testspiel mental anders drauf, als wenn du weißt, es geht hier wirklich um irgendetwas. Das ist komplett egal, wer da kommt und vor wie vielen Menschen du spielst. Du weißt, es geht hier erstmal eigentlich um nichts. Gut, es geht auch um Startplatz, aber dieses Spiel findet unter anderen Bedingungen statt. Und ich traue den Leuten immer nicht so ganz, die sagen, ja, man sollte diese Testspiele jetzt sehr, sehr ernst nehmen. Wir haben Sommer gehabt, da gab es kuriose Testspielergebnisse, und da haben, weiß nicht, hochdekorierte Mannschaften haben dann gegen, weiß nicht, unterklassige Teams auch verloren. Und das hatte am Ende für den Saisonstart dann auch keine großen Auswirkungen mehr. Deswegen würde ich auch hier sagen, man muss jetzt diese Testspiele vom Setting her nicht zu hoch ansetzen und ja, vielleicht da einfach die Ruhe ein bisschen bewahren.
Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Vielleicht bleiben wir da nochmal kurz da. Mal einfach in den Vakuum gefragt, Ben. Bist du bei Merlin Polzin, wenn er sagt, ich spiele hier lieber gegen drei Top-Gegner, die uns gnadenlos aufzeigen, was wir falsch machen als gegen einen Oberligisten und Gewinner und weiß danach gar nichts über meine Mannschaft. Wie würdest du das beurteilen? Ich erwische dich vielleicht jetzt ein bisschen auf der Kalten damit, aber passt ja gut in das eigentlich fast schon rein, was du gerade gesagt hast.
Es gibt beides, ne? Es gibt auch Vorbereitungen von Mannschaften, die spielen gegen Truppen, die sie mehr oder weniger wegschießen, und dann folgt sozusagen der harte Fall dann zum ersten Punktspiel. Es gibt sicher Mannschaften, die steigern sich da auch. Ich finde, das ist vertretbar, wie er das jetzt ausgelegt hat. Also klar hätte man sagen können, man geht es nicht von Elsdorf und Oldenburg dann direkt nach Kopenhagen so, aber ich finde, das ist vertretbar. Vielleicht hätte man noch so ein, zwei Teams aus dem Mittelsegment finden können. Ich glaube, das wurde heute auch erst bekannt gegeben. Der HSV testet am Wochenende auch nochmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den SC Freiburg, also dann zum ersten Mal tatsächlich gegen ein Bundesliga-Team. Ja. Das würde ich auch spannend finden, weil selbst Sturm Graz, Olympique Lyon, sind vielleicht Mannschaften, die jetzt auch so im oberen Drittel der Bundesliga sicher mitspielen könnten, vielleicht auch ein bisschen weiter oben. Und da quasi ja so eine kleine Schocktherapie für die Spieler einzubauen, das finde ich schon vertretbar.
Ja, und vielleicht da noch ein kurzer Appell an alle HSV-Fans, auch wenn man es nicht gucken kann, wenn dieses Testspiel gegen Freiburg mit einer deutlichen Niederlage endet, das ist hier eine Mannschaft, die letztes Jahr fast in die Champions League gekommen wäre in der Bundesliga. Das ist nicht unsere Kragenweite, da sollte man ruhig bleiben. Worüber man aber nachdenken muss, dazu komme ich jetzt, oder wolltest du noch was sagen, Bent, weil du dich gerade gemutet hast?
Nein. Nee, ich bin quasi fertig. Aber also, du hast jetzt wieder meine Position eingenommen. Gegen Freiburg müssen wir natürlich auch gewinnen.
Okay, so, ich komme dann jetzt zu dem, warum man sich trotzdem ein bisschen Sorgen machen sollte. Hab ein paar Punkte mitgebracht. Das Erste, was ich auf meiner Liste stehen habe, ist die Verteidigung von defensiven Standards. Da hat der HSV jetzt sowohl gegen Graz als auch gegen Lyon gezeigt, dass man da noch Probleme hat, dass da die Abstimmung nicht stimmen. Klar ist das eine Sache, wo man auch sagen kann, wo man mit deinem Argument kommen kann, Bent, und sagen kann, Zeit, 4 Wochen Zeit, um das weiter zu trainieren. Viele neue Leute in so einer Hintermannschaft, die sich gerade Standards sind, so eine Sache, wo man gefühlt ein blindes Verständnis füreinander haben muss. Aber das muss ganz klar angesprochen werden. Und das habe ich dir sogar, glaube ich, geschrieben gehabt auf WhatsApp, direkt nach dem 0-1 aus dem Stadion raus, dass es echt hart bedenklich ist, wie wir unsere defensiven Standards verteidigen. Und da bleibe ich auch dabei, unabhängig davon, dass ich eher aktuell auf dem Dampfer bin, wie du schon richtig angedeutet hast, dass ich mir noch wenig Sorgen mache, muss man das grundsätzlich ansprechen. Dass defensive Standards muss ein Aufsteiger verteidigen können. Ein Aufsteiger muss gut bei eigenen Standards sein und muss defensive Standards gut wegverteidigen können. Die Beispiele hatten wir in den letzten Jahren, und wir hatten aber auch genauso gut die Beispiele aller Greuther Fürth, die gezeigt haben, wie es laufen kann, wenn du es nicht bist. Defensive Standards und offensive Standards sind deine beste Möglichkeit, als Aufsteiger Tore zu schießen, weil ja die meisten Aufsteiger nicht RB Leipzig sind, die mit einer Mannschaft kommen und direkt die Liga an die Wand spielen und in die Champions League kommen. So, das ist die eine Sache. Die nächste Sache, die mir harte Bauchschmerzen macht, ist unsere aktuelle, ich habe mit Absicht geschrieben, unsere aktuelle rechte Abwehrseite. William Mickelbronk-Sies und Sebastian Schonlau oder auch Daniel Elfadli, du hast es richtig gesagt, Ben, die beide Duos haben uns gezeigt, dass es gerade schwierig ist mit ihnen. Daniel Elfadli, wissen wir beide, kann mehr, als er gerade zeigt. Bei Schonlau und Mickelbronk-Sies bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlicherweise, ob es da besser wird. Die hatten große Probleme, und da finde ich es sehr gut, dass der HSV einen Rechtsverteidiger und Innenverteidiger holen will. Ich sage aber auch ehrlich, die müssen sitzen, weil unsere aktuelle Rechtsverteidigung, rechte Innenverteidigung ist hart bedenklich. Das ist ein sehr großer Grund, Sorge zu machen. Wenn wir mit diesen zwei Leuten in die Bundesliga-Saison starten werden, hätte ich große Bauchschmerzen. Dann, was erwartbar war, aber was nichtsdestotrotz auffällt, ist, wie stark der Zug nach vorne durch dieses deutlich defensivere System verloren gegangen ist. Auch da kann man sagen, wir spielen jetzt gegen Gegner, wo man wenig Chancen hat dafür. Und es war auch in allen Spielen so, dass wenn der Gegner in der zweiten Halbzeit defensiver gespielt hat, dass der HSV mehr Zug nach vorne hatte. Aber trotzdem muss da das Trainerteam, finde ich, ansetzen. Und muss Ansätze finden, wie man nicht nur verteidigt. Weil wir können nicht jedes Spiel 0-0 spielen. Mit 34 Punkten bleibst du heutzutage nicht mehr in der Liga. Und 0-0 wirst du auch nicht spielen. Und so wie wir gerade spielen und so löchlich, wie wir trotzdem sind, das kommt nicht von mir, möchte ich an der Stelle sagen. Das kommt von Mats Beckmann, der regelmäßig bei Moin Volkspark auftritt. Der hat gesagt, so wie der HSV gerade auftritt, aber ich teile das sehr, wird man für einen Sieg durchschnittlich 2 bis 3 Tore machen müssen, aktuell, so wie wir defensiv auftreten. Und das unterscheidet uns zum Beispiel von einem St. Pauli, die letztes Jahr auch teilweise viele Spiele 1-0 gewonnen haben oder auch nur 1-0 verloren haben, gegen München zum Beispiel, weil die einfach gut verteidigen können. Und das fehlt uns noch. Und uns fehlt aber gleichzeitig dieser dynamische Zug aus dem Mittelfeld. Und Capaldo hat es gezeigt, dass das kann. Mal schauen, wie das dann wird, wenn man vielleicht noch einen offensiven Zehner verpflichtet, ob es dann besser wird. Aber hier muss der HSV auch ansetzen. Dann, ich habe noch 3 Punkte. Weiterer Punkt ist, dass gewisse Neuzugänge noch nicht in den Rollen sind, in denen sie sein sollen. Und natürlich haben die auch Zeit, aber man muss sich schon trotzdem Sorgen machen, dass sie da reinkommen. Das ist einmal Jordan Torunariga, der mir ganz krass auffällt, der noch nicht der Abwehrchef ist und der komplett Allrounder, zu dem wir ihn ja auch hier, oder ich ihn hier auch vor allem, ich muss mir den Schuh selber anziehen, im Podcast gemacht haben. Da merkt man schon, dass der sich noch ein bisschen fremdelt mit dem HSV vielleicht auch und noch ein bisschen Eingewöhnung braucht. Aber das könnte natürlich zum Anfang der Saison dann schon schwierig werden. Und Ryan Philipp hat in meinen Augen noch gar keinen Fuß auf dem Platz bekommen, auf dem rechten Flügel. Der ist von dem Nia Kanté absolut abgekocht worden, letztes Testspiel. Und auch die beiden Testspiele davor muss ich ihm leider echt das Prädikat unauffällig geben. Und dafür, dass wir ihn für 3 Millionen geholt haben, kann einem das schon Sorgen machen, ehrlicherweise, dass es so unauffällig ist, ehrlicherweise. 2 Sachen, die ich noch habe, das ist einmal die Chancenverwertung. Der HSV schafft es, sich Chancen zu erspielen, sowohl mit der ersten Garde als auch mit der zweiten. Er nutzt sie nur sehr, sehr wenig. Und das muss besser werden, weil du wirst nicht viele Chancen vielleicht in manchen Spielen bekommen als Aufsteiger. Und da musst du aus den wenigen, die du hast, du musst das Minimax-Prinzip anwenden. Aus den minimalen Chancen das Maximum rausholen. Und wenn du aus deinen vielen Chancen immer mit 0 Toren rausgehst oder mit einem aus 3 Spielen, ist das zu wenig. Und was ich auch negativ anmerken möchte aus allen 3 Spielen, wo der HSV definitiv besser werden muss, und das ist eigentlich mit das Größte mit den defensiven Standards, was mir aktuell Sorgen macht, wir kriegen immer ein relativ frühes erstes Gegentor. Und das kann dir in der Bundesliga echt den Stecker ziehen, wenn du gegen Mannschaften wie Borussia Mönchengladbach am Anfang, gegen Bayern München, auch gegen St. Pauli, die wunderbar verteidigen können, so ehrlich müssen wir halt mal sein, Union Berlin-Heidenheim, wenn du gegen diese Mannschaften früh ein Gegentor kriegst, dann läuft das ganze Spiel in deren Richtung. Und dann wird es ganz schön übel. Deswegen, da hat der HSV auch, finde ich, echt, und da sage ich, das ist nicht mal ein spielerisches Problem. Ich würde sogar argumentieren, das ist wahrscheinlich sogar auch noch ein Konzentrationsproblem. Und da muss auf jeden Fall was getan werden, damit die Konzentration besser da ist. So, das waren meine Punkte, wo ich sage, das macht mir gerade Sorgen. Hast du noch was zu ergänzen, Ben?
Nee, also ich würde so vielleicht 1, 2 Punkte kurz kommentieren wollen. Gerne. Das mit den das mit den frühen Gegentoren, das ist mir nicht aufgefallen, aber als ich jetzt gerade drüber nachgedacht habe, stimmt. Also das hat die Mannschaft eigentlich in den letzten Jahren nicht ausgezeichnet. Also es gab mal eine Phase, da haben wir immer nach der Pause direkt eingekriegt.
Unter Baumgart, ja.
Genau, und dann gab es den HSV, der natürlich auch noch zu Bundesliga-Zeiten immer in der Endphase des Spiels noch einkassiert hat. Und hast natürlich recht, diese frühen Gegentore, das kann richtig Gift sein. Mhm. Und was du auch über Königsdörfer von Philipp gesagt hast, würde ich 100% unterstreichen. Das ist wirklich schade. Also gerade bei Philipp ist es schade. Ich hoffe, dass der sich noch irgendwie fängt, weil er wirkt da wirklich ein bisschen verloren, jetzt auch gerade gegen Graz und Lyon. Und ja, letztendlich hat Königsdörfer immer schon solche Schwankungen drin gehabt, gefühlt braucht er irgendwie, weiß nicht, spielt er einmal gut, dann braucht er wieder 10 Spiele, bis er nochmal gut spielt. Das reicht dann natürlich auch so nicht.
Ja, das stimmt. Also, ich denke, man kann unterm Strich zusammenfassen, es gibt Punkte, die machen Sorgen und die sollte man auch ernst nehmen und die müssen wir auch erwarten, dass ein Trainerteam und ein Vorstand sie ernst nimmt. Und nach allem aber, was wir sehen, tun sie das und es gibt genug Punkte, um erstmal noch die Ruhe zu bewahren, bis in den Anfang der Saison hinein und jetzt nicht sich vom medialen Echo verleiten zu lassen und sofort in die totale Panik zu verfallen. Oder wie siehst du das, Ben?
Nee, denke ich auch. Also es ist, das glaube ich auch wirklich. Also ich glaube, es ist noch Zeit. Und ja, mal sehen, wie das Spiel am Wochenende gegen Freiburg ausgeht.
Ja, ich komme ja nicht nur aus dem Fußball, ich komme ja auch aus einer anderen Sportart, aus dem American Football, habe das ja selber auch 3 Jahre gespielt. Und da hat unser Trainer immer gesagt, das erste Spiel ist das allerschwerste der Saison, egal gegen wen es geht, grundsätzlich. Und ich glaube, dass so kann man das auch über jetzt die Vorbereitung plus das Gladbach-Spiel sagen. Das wird die schwerste Phase der Saison wahrscheinlich werden. Für die Spieler auf dem Platz. Danach hat man irgendwann wahrscheinlich einen gewissen Rhythmus und dann sieht man, wie gut man ist. Aber ich glaube, wir sollten jetzt einfach akzeptieren, dass wir uns Gegner bewusst rausgesucht haben oder das Trainerteam sich bewusst Gegner rausgesucht hat, die besser sind. So einfach lässt sich, glaube ich, zusammenfassen. Und wo es dann aber auch schonungslos aufgezeigt wird. Und auf der einen Seite, wenn man es positiv sehen möchte, auf deiner Seite sein möchte, Ben, jetzt hier im Podcast, es werden die Fehler aufgezeigt und man kann damit arbeiten. Auf der anderen Seite, wenn man es negativ sehen will, es werden gerade verdammt viele Fehler aufgezeigt. Ehrlicherweise auch noch, ne? Also das muss man auch so sagen.
Das stimmt schon, aber also da müssen die Reaktionen eben auch kommen. Und ich glaube, es ist eine gute Überleitung jetzt auch zu unserem nächsten Blog. Nämlich, wir sprechen jetzt über eine der Achillesfersen im Spiel des HSV, nämlich die Außenverteidigung. Wir haben das in der letzten Folge mit den Torhütern schon so gesagt und so gemacht, dass wir einmal sagen, wen gibt es überhaupt? Dann diskutieren wir die Spieler kurz, weil die euch zum größten Teil auch allen bekannt sein werden. Und dann läuft das natürlich immer auf die Frage hinaus, ist diese Position Bundesliga tauglich aufgestellt? Und ich muss sagen, als ich mir die Außenverteidigung mal durchgeguckt habe, habe ich gedacht, wow, das sind ganz schön wenig Jungs. Also wir haben da auf der einen Seite Miro Muheim, über den wir gesprochen haben, der, glaube ich, für viele HSV-Fans momentan auch ein heißer Kandidat für das Kapitänsamt ist, der sich beim HSV zum Schweizer Nationalspieler entwickelt hat und der, glaube ich, einer der wenigen Spieler ist, der momentan wirklich damit rechnen kann, dass er gesetzt ist auf der linken Außenverteidigerposition. Wir haben Noah Katterbach, der gegen Graz sein Comeback gefeiert hat, der 2 Kreuzbandrisse beim HSV hatte, der ja wirklich deswegen auch lange raus war und nie so richtig die Chance hatte, mal über mehrere Wochen oder Monate auch wirklich in den Spielfluss reinzukommen. Katterbach hat beim HSV schon auf beiden Außenverteidigerpositionen gespielt, also rechts und links. Das kann man, denke ich, auch für alle Spieler, die wir jetzt hier besprechen, mit Einschränkungen sagen, das ist ähnlich wie bei Rechtsaußen, Linksaußen, die können meistens auf beiden Seiten spielen, obwohl sie eine favorisierte Seite haben. Bei Katterbach ist es die rechte Seite, wenn ich mich nicht irre. Dann haben wir ebenfalls auf der rechten Seite favorisiert William Mickel-Brancis. Ist hier in diesem Podcast auch schon häufiger gefallen. Ist, glaube ich, gerade einer der Spieler, der auch am kritischsten kommentiert wird, zu Recht, bei dem man wirklich großes Fragezeichen dahinter machen muss, ob er Bundesliga-tauglich ist, der in der zweiten Liga dadurch vielleicht ein bisschen seine Schwächen wettmachen konnte, dass es eben dieses offensive Spiel gab und er vergleichsweise schnell ist für einen Verteidiger. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich finde, dass er diesen Weg nach vorne viel zu selten gesucht hat. Das ist eigentlich der Klassiker, er wird aus der Innenverteidigung angespielt, nimmt den Ball mit der Innenseite an und anstatt nach vorne aufzudrehen, spielt er den Ball wieder zurück. Also irgendwie scheint da auch so ein bisschen das, also für mich ist es immer ein Zeichen von vielem Selbstvertrauen, wenn ich dann nicht nach vorne gehe, sondern wieder zurück in die Kette spiele. Und sind wirklich zum Teil irritierende Auftritte von ihm gewesen, auch in der zweiten Liga schon. Und das gilt in Einschränkung auch für Silvan Hefti, den zweiten Schweizer Außenverteidiger in diesem Quartett, das es nur ist. Hefti ist, glaube ich, von Kunz damals als Spieler geholt worden, der auf der Außenverteidigerposition so ein bisschen für Ruhe sorgen sollte. Wir haben da ja groteske Entwicklungen miterlebt, auch unter Tim Walter haben zum Teil Ludovic Reis und Ransford Königsdörfer auf der Rechtsverteidigerposition gespielt. Das sind Zeiten, zu denen wir nicht so gerne zurückkommen wollen, glaube ich. Also eine Position, die schon länger in der Diskussion ist. Silvan Hefti sollte kommen, um da eigentlich mit einer stabilen Leistung zum Stammspieler zu reifen und da ein bisschen die Diskussion zu beenden. Das konnte er in der zweiten Liga nicht leisten. Er hat sich nicht durchsetzen können. Stattdessen hat Mickel-Brancis, der eigentlich schon abgemeldet war, der eigentlich schon in die zweite abgestellt war, die zweite Luft bekommen und ist dann letztendlich auch in diese Stammposition da wieder hineingewachsen. Hefti, ich glaube, das hattest du eben auch gesagt, gehört für viele und auch für mich und ich glaube auch für dich eher zu den Gewinnern der bisherigen Vorbereitungsphase. Er ist immer nach der Pause gekommen und hat dort eigentlich, er hat es nicht schlechter gemacht als Mickel-Brancis, können wir, glaube ich, festhalten. Und war jetzt vor ein paar Wochen zu lesen, dass er auch zu den Spielern gehören soll, die, wenn sie ein attraktives Angebot oder wenn sie ein Angebot bekommen, auch eventuell gehen können. Vielleicht können wir da sozusagen mal anfangen. Das ist auch eine Frage, die ich dir stellen würde. Würdest du Silvan Hefti bei einem passenden Angebot jetzt ziehen lassen?
Ich habe hier stehen Abgänge. Wenn ein neuer Rechtsverteidiger kommt, kann Hefti gehen. Also ich glaube, das beantwortet das relativ schnell für mich. Liegt an folgenden Dingen. Ich frage mich bei Hefti die ganze Zeit, wie würden wir ihn beurteilen, wenn nicht 60 Minuten davor jetzt gegen Lyon oder 45 Minuten davor jeweils immer Mikel Bronsis gespielt hätte, von dem wir beide nichts halten. Ich glaube, das kann man so ehrlich sagen. Nicht menschlich, sondern einfach spielerisch auf dem Platz. Und ich frage mich halt, ob Hefti wirklich einen Sprung gemacht hat, was ja sein kann, in einem zweiten Jahr bei einem Verein. Oder ob Hefti einfach glänzt, weil er ein sichererer Spieler ist insgesamt, einfach nur als ein Mikel Bronsis. Aber auch nicht so einen Drang nach vorne hat im Vergleich zu Mikel Bronsis. Das muss man natürlich auch sagen. Ne? Also Mikel Bronsis hat immerhin einen gewissen Drang in die Offensive. Den hat Hefti so gar nicht, finde ich. Und ich frage mich immer, ob Hefti einfach nur, ob das so dieser, Fans von How I Met Your Mother werden es kennen, ob es so ein bisschen der Cheerleader-Effekt ist. Ob Hefti einfach besser aussieht, weil Mikel Bronsis ihn scheinen lässt. So. Und ich verstehe, dass der HSV Mikel Bronsis noch nicht ganz aufgibt, weil es ein junger Spieler ist. Weil ich gucke gerade mal bei Transfermarkt, bevor ich hier was Falsches erzähle. Mikel Bronsis ist 21 Jahre gerade mal alt. Das ist 2004er-Jahrgang. Und hat noch einen Vertrag bis 30.06.2022. Und du hast es letzte Woche so schön gesagt. Da meintest du, Mikel Bronsis ist wahrscheinlich Merlins Projekt. Und ich glaube, deswegen werden sie Mikel Bronsis nicht aufgeben. Aber ich würde keine drei klassischen Rechtsverteidiger im Kader haben. Was vielleicht noch für Hefti spricht, den Punkt möchte ich noch kurz aufmachen, um ihn dann trotzdem zu behalten, wenn man einen neuen RV dazu holen sollte. Und vielleicht auch eine neue Stammkraft und er dann eher so auf Rechtsverteidiger 3 rutscht. Ist so ein bisschen die Tatsache, dass ein Silvan Hefti ja auch auf Linksverteidiger spielen kann. Das könnte ihn so ein bisschen retten, dass man halt sagt, ein Silvan Hefti ist so eine, ich komme jetzt wieder mit einem anderen Sportart, aber auch beim American Football gibt es das, es gibt eine Position, die es auf beiden Seiten gibt und dann heißt, die heißt Tackle und da gibt es den sogenannten Swing Tackle, das ist ein Spieler im Kader, der kann beide Seiten spielen. Und vielleicht ist Silvan Hefti so eine Art Swing-Außenverteidiger in dem Fall für den Kader, dass man sagt, okay, der kann sowohl rechts als auch links spielen. Was ich dann aber als letztes Argument hier gebe, bevor ich jetzt einen langen Monolog dazu geführt habe, was aber darum wiederum dagegen sprechen könnte, wäre halt Heftis Gehalt. Weil ich glaube, dass ein Silvan Hefti schon viel verdient, weil er, wie du schon richtig analysiert hattest, ja geholt wurde, um der Nummer 1 Rechtsverteidiger zu sein und dieses Loch auch auf lange Sicht zu lösen. Er hat aber auch noch einen sehr langen Vertrag. Also laut Transfermarkt ist er bis 2028 unter Vertrag. Das heißt, finde jetzt mal einen Verein, der ihn für das Gehalt oder für die entsprechende Ablösesumme übernimmt. Das wird vielleicht auch schwierig. Also ich sag's mal so abschließend und dann interessiert mich, wie du darüber denkst. Du müsstest ihn eigentlich verkaufen. Ich fürchte aber fast, dass er im Kader bleiben wird.
Das denke ich auch. Und das mit den wirtschaftlichen Erwägungen, die da ja jetzt zwangsweise so ein bisschen mit reinspielen, das ist irgendwo unangenehm. Also man muss wirklich fast hoffen, dass er in der ersten Liga anders liefert als in der zweiten Liga, eventuell weil es ein anderes Spielsystem gibt. Und ich glaube, vielleicht können wir an der Stelle nochmal so ein bisschen darüber sprechen, weil Außenverteidigerposition, Schienenspieler, wie man sozusagen modern heutzutage sagt, das ist im modernen Fußball eine wichtigere Position geworden, als das früher noch der Fall war. Steffen Baumgart hat ja tatsächlich beim HSV auch versucht, so ein bisschen mit einem Schienenspieler, mit Schienenspielern zu spielen. Das hat nicht funktioniert. Und bei Merli Pozin sehe ich das ehrlich gesagt nicht so. Also es ist schon so, dass es zwischen dem Rechtsverteidiger und dem Rechtsaußen, zwischen dem Linksverteidiger und dem Linksaußen, die Aufgaben sind schon getrennt. Ne? Also der eine ist eher für das Offensive, der andere ist eher für das Defensive zuständig. Ich glaube, so wird das in Zukunft auch weiterlaufen. Und ich glaube, das würde heftig entgegenkommen. Und wenn man jetzt sagt, okay, er ist damals 1,8 Millionen waren es, glaube ich, für Zweitliga-Verhältnisse wirklich viel Geld, ist er damals aus Italien gekommen. Ich würde ihn fast wieder reinstellen und wirklich die Daumen drücken und hoffen, dass das irgendwie anders funktioniert.
Ja, voll. Für wie Bundesliga-ready hältst du die Außenverteidiger? Vielleicht das jetzt mal als zweite Frage.
Genau, also ich glaube, wir können mehr oder weniger davon ausgehen, Muheim, Mikel Bronsis und Kalterbach sind alles keine Verkaufskandidaten. aktuell. Deswegen, das hätten wir sozusagen zugemacht dabei. Ich würde sagen, von diesen vier Spielern ist genau einer wirklich hundertprozentig Bundesliga-tauglich, das ist Miro Muheim.
Ja, unterschreibe ich.
So, und das ist schon wenig, ne? Also, Katterbach, vom Potenzial her würde ich sagen, der kann auch Bundesliga spielen, aber der muss auch erstmal wieder aufholen, ne? Scheint auch ein mega sympathischer Kerl zu sein. Er präsentiert sich auch bei Social Media sehr viel. Aber sportlich muss er wahrscheinlich allein aufgrund seiner Verletzung noch einiges aufholen. Und bis der wirklich Bundesliga-Niveau hat, wird das auch noch dauern. Deswegen würde ich sagen, Miro Muheim, the only one. Und da ist auf jeden Fall Nachholbedarf. Wie siehst du das?
Ja, ich habe hier auch stehen, Linksverteidiger ja, weil ich auch Katterbach viel zutraue, aber da natürlich dieses Sternchen, der braucht noch ein paar Wochen, um wieder voll in Tritt zu kommen. Aber dann glaube ich schon, dass der in der Bundesliga auf jeden Fall mithalten kann. Ob das jetzt einer der besten Top 15 Linksverteidiger der Liga wird, wahrscheinlich nicht. Aber der wird in der Lage sein, sich zu behaupten zu können gegen die Außenstürmer in der Bundesliga. Rechtsverteidiger habe ich hier stehen, nur wenn, da können wir oder sprechen wir wahrscheinlich gleich noch drüber, nur wenn ein neuer Rechtsverteidiger kommt. Ich sehe die Gruppe, aber das siehst du wahrscheinlich genauso. Du hast ja auch schon so gesagt, Hefti, Mikkel, Bronxhies sehe ich nicht. Hätte ich große Bauchschmerzen, wenn das unser Rechtsverteidiger-Lineup ist für die Bundesliga-Saison. Klar, das hast du auch richtig herausgearbeitet. Katterbach könnte da auch spielen. Aktuell mit diesen vier Leuten scheint man ja aber eher mit einer Doppelbesetzung auf jeder Position zu planen gerade. Und das ist ja dann kann Katterbach ja nicht Stammrechtsverteidiger spielen, weil er ja gebraucht wird, um der Backup-Linksverteidiger zu sein.
Ja, ist ein Punkt.
Irgendwo.
Auf
Und
jeden
das ist
Fall.
irgendwo auch schade, finde ich, weil ich finde, sowohl Muheim als auch Katterbach, würde mich auch mal interessieren, wie du das siehst. Ich finde, wir verschwenden Katterbach gerade ehrlicherweise so ein bisschen. Oder wie siehst du
Ja,
das?
im Grunde darf er kein Backup sein, ne? Ich meine, selbst wenn Kunz vor der Saison gesagt hat, es soll auf jeder Position noch einen ambitionierten Herausforderer sozusagen geben, das finde ich schon bitter. Also dann würde ich eher sagen, wenn Katterbach irgendwann mal soweit ist, pack ihn auf rechts, pack Muheim auf links. Damit könnte ich arbeiten.
Wobei man natürlich sagen muss, wenn du jetzt, wir wissen ja noch nicht, dadurch, dass Posch ja als Innenverteidiger, wenn er kommt, kommen soll, wir wissen ja noch nicht, wer da als Rechtsverteidiger kommt. Wenn du jetzt jemanden holst aus einer Top-5-Liga, der totales Potenzial hat und ein guter Spieler ist, dann kannst du es ja eigentlich auch nicht machen. Also ich finde, Katterbach ist echt ein Dilemma für den HSV. Und irgendwo im positiven, aber auch irgendwo im negativen Sinne ist das ein echtes Dilemma für diesen Verein, dass du diesen armen Jungen dahinter deinem wahrscheinlich besten Spieler mit im Kader nach Jean-Luc Dompé geparkt hast, der jetzt wahrscheinlich auch vielleicht sogar Kapitän wird, wenn Schonlau nicht mehr Kapitän ist. Das heißt, dann kommt er ja noch weniger daran vorbei. Es ist gut für den HSV, dass man ihn hat, aber ich hab bei Katterbach für Sommer 26 ganz krasse Bauchschmerzen, wenn der jetzt merkt, dass der nicht an Einsatzzeiten kommt. Weil wir sind kein Europapokalteam, wo du sagen kannst, okay, dann spielt halt unter der Woche Muheim und am Wochenende, wenn du eine Europapokalwoche hast, spielt dann halt der Katterbach. Das ist ja bei uns nicht so. Wir werden ja von Woche zu Woche spielen und damit wahrscheinlich dann immer, wird wahrscheinlich immer Muheim spielen oder zu 99%, wenn er sich nicht verletzt. Und ich finde, Katterbach ist ein großes Dilemma, weil ich auch trotzdem nicht einfach sagen würde, ich vertraue jetzt auf Noah Katterbach und hole keinen Rechtsverteidiger. Oder wie siehst du
Nee,
das?
das geht auch nicht. Dafür ist er auch dann wahrscheinlich so verletzungsanfällig. Also man muss wirklich sagen, auch für rechts ist da brennt es noch so ein bisschen. Selbst wenn da noch jemand kommt, ist es dünn, weil jetzt lass mal einen etatmäßigen Links- oder Rechtsverteidiger ausfallen. Dann musst du da gleich wieder improvisieren. Und ich würde vielleicht sogar nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, wer leistet sozusagen offensiv, wer leistet defensiv mehr. Man hat das bei Mikkel Bronxhies in der zweiten Liga auch immer gesehen, dass eigentlich der Rechtsaußen immer noch mitverteidigen musste, was wirklich eine Zumutung ist und was für einige Spieler auch eine Überforderung ist. Ich denke, für Ryan Philippe wäre das im Grunde, das wäre, der würde K.O. gehen dadurch, weil das einfach nicht sein Spielstil ist. So jemand wie Jatta muss man da wirklich auch lobend hervorheben. Der haut sich rein, der läuft mit zurück. Sahidi hat sich da auch reingefunden. Aber es gibt einfach rechts außen, die sagen, ich kann hier sozusagen nicht mit hinten zumachen, nur weil mein Hintermann einfach zu schlecht ist.
Ja, und vielleicht ist das auch einer der Gründe, an dem Ryan Philipp, nicht der einzige, aber einer der Gründe, an dem Ryan Philipp aktuell krankt in der Vorbereitung, weil der ja auch immer wieder diese Sprints mitmachen muss
Na
und
klar.
das dir natürlich offensives Potenzial und wegnimmt, wenn dann auf einmal der Innenverteidiger drei Schritte voraus auf dich hat, weil du nicht so weit vorne stehen kannst überhaupt.
Ich meine, der Spieler, mit dem du auf einer Seite spielst, das ist wie dein Tischnachbar im Büro oder dein Teampartner. Ne? Mit dem hast du sozusagen noch mal eine engere Bindung. Man sieht das auch bei Muheim und Dompe, die klatschen sich vor jedem Spiel nochmal gesondert ab, weil die wissen, okay, wir beackern hier zusammen diese Seite. Das heißt, es muss auch irgendwie ein Team sein. Ne? Das müssen irgendwie
Ja,
zwei sein,
voll.
die auch gut miteinander funktionieren. Und das haben wir auf
Absolut.
rechts halt in keiner Variante. Also
Nee.
das ist wirklich ein Problem.
Ja, total. Wenn du das, ich denke mal, wir können jetzt uns darauf einigen, Linksverteidiger brauchen wir wen? Brauchen wir keinen, Rechtsverteidiger brauchen wir wen? Hast du ein Profil vor Augen, was du gerne hättest, Wünsche, was dieser Rechtsverteidiger gut können soll?
Ich würde mir in dem Fall tatsächlich einen wünschen, der defensiv gut ist. Also vielleicht nicht unbedingt einen, der schnell nach vorne spielt, sondern einen, der dafür sorgt, dass hinten dicht ist. Und dann auch diesem Profil des modernen Schienenspielers vielleicht nicht unbedingt entsprechen würde, sondern eben einfach auch ein klassischer Rechtsverteidiger ist.
Ich habe hier tatsächlich stehen, dass ich jemanden möchte. Das deckt sich sehr mit dem, was du gesagt hast. Ich möchte einen, der Top-5-Liga-Erfahrung hat in irgendeiner Form. Also das muss jetzt keiner sein, der immer schon die ganze Zeit jetzt Bundesliga Serie A Ligue 1 spielt, aber der auf jeden Fall schon mal das gespielt hat. Ich habe hier stehen, der sowohl Schiene als auch Invers spielen kann. Das deckt sich sehr mit dem, was du gesagt hast. Dieser klassische Gegenpart zu einer Schiene ist ja eigentlich eher dieser inversere Innenverteidiger. Vielleicht würde das, gerade auch dieses Inversere, wenn du jetzt jemanden findest, der nur eins von beiden kann, würde ich wahrscheinlich auch eher auf Invers gehen, weil du einfach mit Muheim ja, die linke Seite ist ja deine primäre Angriffsseite. So, das war es die letzten Jahre immer und das wird es auch in der ersten Liga bleiben. Und ich habe hier auch stehen, dessen Stärken vor allem im Defensivbereich liegen. Und das ist jetzt unser Appell an Kunz und Costa, glaube ich, hier an der Stelle. Wir sind gespannt, was ihr diese Woche vorstellen werdet und wir hoffen einfach, dass wir dann nächste Woche hier sitzen werden, kann man es glaube ich so sagen, und sagen werden, boah, der tickt alle Boxen, die wir jetzt gerade aufgemacht haben und nimmt uns jetzt gerade voll die Bauchschmerzen. Und auch da muss man ja ehrlich sagen, wenn der jetzt kommt, wer weiß, ob der dann in Gladbach Startelf-ready ist, ne? Also ich fürchte fast, dass wir uns gedanklich auf Mikel Bronzhis gegen Borussia Mönchengladbach erstmal einstellen müssen. Und auf William Mikel Bronzhis gegen Robin Hack habe ich wenig Bock, sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist.
Ja, nee, das will ich auch nicht sehen. Aber auch
Nee.
ich will ihn auch gegen andere links außen nicht sehen. Also ich hoffe, vielleicht ist es irgendwie ein Spieler, der jetzt kommt, der sagt, okay, ich finde mich hier so schnell ein und ich bin so abgebrüht. Ich traue mir das zu, dann auch gegen Gladbach schon zu starten. Und ja, die Woche wird das zeigen. Vielleicht, wenn ihr es hört, wisst ihr es schon. Und unsere Vergangenheitsversion, wir wissen das jetzt hier noch nicht.
Genau. Also wir nehmen auf wieder vielleicht kurz nochmal zur Transparenz am Montagabend. Da ist noch nichts konkret. Und auch zu Thema Posch, das hatten wir am Anfang gesagt, ist noch nichts konkret. Deswegen schieben wir es auf nächste Woche. Aber wir hoffen einfach beide, dass wir nächste Woche über einen tollen neuen Innenverteidiger und über einen tollen neuen Rechtsverteidiger reden, weil wir haben es jetzt, glaube ich, oft genug gerade wiederholt. Wir sind auf Linksverteidiger relativ ruhig, sehen hauptsächlich dieses Dilemma mit Noah Katterbach, haben aber riesen Bauchschmerzen auf Rechtsverteidiger. Und ich weiß nicht, Bent, wie es bei dir ist, aber vielleicht schon mal ein bisschen Foreshadowing auch auf die nächsten Positionen. Aus dem Kopf gesprochen, fällt mir jetzt gerade keine andere Positionsgruppe ein, wo ich so Bauchschmerzen habe, wie auf der rechten Außenverteidigerposition. Also auf keiner anderen Position, da habe ich das Gefühl, dass wir da so groß noch investieren müssen eigentlich, wie da. Oder wie
Nee,
siehst du
also
das?
ist sicherlich die größte Baustelle, würde ich dir hundertprozentig zustimmen. Innenverteidigung ist aber auch nicht gut. Also
Ja.
da werden wir dann nächste Woche zu kommen.
Genau.
Und ich muss auch sagen, ich bin auch von unserem klassischen Sturm bisher auch enttäuscht. Also da ist bisher noch nicht so viel passiert. Aber ich glaube, da sind genug Spieler, die sich auch noch reinfuchsen werden. Deswegen hinten ist tatsächlich das Problem größer.
Das stimmt. Du hast es super gesagt. Nächste Woche sprechen wir über die Innenverteidiger und gehen dann so weiter vor, bis wir irgendwann beim Sturm ankommen. Vielleicht bis wir dahin sind, hat sich ein klassischer Neuner gefunden. Das können wir jetzt noch nicht wissen. Und spätestens übernächste Woche werden wir dann auch mal endlich über die Gewinner und Verlierer der Vorbereitung sprechen, weil ich glaube, da haben wir einige Namen jeweils schon im Kopf. Vielleicht das auch schon mal als kleiner Teaser für die Zuhörer hier in den Raum geschmissen, über die wir sprechen müssen. Und ich denke, wir können es jetzt an der Stelle erstmal abbinden, wenn du nichts mehr hast zu den Außenverteidigern. Die Saison kommt mit großen Schritten näher. Es gibt Punkte, die Sorgen machen, an denen noch gearbeitet werden muss. Es gibt aber genauso auch Punkte, die schon Lust machen, ehrlicherweise, auf die Saison. Spieler, auf die ich mich freue, dass mir auch der Lyon-Test gezeigt hat, dass ich mich auf einen Remberg freuen werde in der Bundesliga, dass ich mich auf einen Capaldo freuen werde, auf einen Yusuf Paulsen. Ich will sehen, wie ein Yusuf Paulsen ist, wenn der ein paar Wochen in dieser Mannschaft integriert ist. Also da ist einiges auch dabei, lieber HSVer, worauf man sich auch einfach freuen kann. Und einfach auch generell kann man sich, glaube ich, darauf freuen, dass wir endlich wieder Bundesliga spielen, dass wir jetzt drüber sprechen, dass wir gegen Robin Hack und Mikkel Bronx hieß das Duell haben gegen Borussia Mönchengladbach und nicht jetzt dieses Wochenende nach Elversberg müssen, um zweite Liga ersten Spieltag zu spielen. Ich glaube, das kann man auch so mal ehrlich sagen. Und wir bleiben alle positiv. Vielleicht ist das die, oder nicht positiv, sondern optimistisch, vorsichtig optimistisch und gucken nach vorne und schauen, was die 4 Wochen bringen. Und dann, wenn es dann immer noch nicht läuft, sind wir zwei hier die Ersten, die hier sitzen und sagen, ja, es läuft nicht, Punkt. Ich glaube, damit kann man es erstmal abbinden, oder, Bent?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kann man nach dem 5. Spieltag nochmal so eine Analyse machen. Dann können wir wirklich mal von Panik sprechen. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das fände ich auch eine gute Idee. Wir werden nach 5 Spieltagen einmal rekapitulieren, wie es sich jetzt wir werden das natürlich auch nach der Saisonvorbereitung machen, in Form dieser Gewinner und Verlierer. Aber wir werden nach dem 5. Spieltag auf jeden Fall mal rekapitulieren, wie der HSV in diese Bundesliga reingestartet ist und haben ja immer wieder, Gott sei Dank, durch die Länderspielpausen diese Möglichkeiten, mal einen Schritt zurückzumachen und darüber nachzudenken, wie es bisher lief. Bent, ich würde sagen, wir freuen uns weiter auf die Saison, schalten am Wochenende ein in der zweiten Liga und freuen uns, dass einfach wieder professioneller Fußball läuft oder auch in den unterklassigen Ligen.
Stimmt.
Die Regionalliga ist ja auch schon wieder gestartet. Unsere Amateure mit einem 0:0 gegen Hannover. Ich habe mir tatsächlich 90 Minuten dieses atemberaubenden Kicks reingezogen.
Sehr brav.
Bin gespannt, was die nächsten Wochen auch bei der zweiten Mannschaft bringen. Und würde sagen, haben wir einfach eine gute Zeit damit, dass die Saison wieder losgeht und dass es noch so warm ist, dass man noch mit Trikot ins Stadion kann. Und würde sagen, Bent, wenn du nichts mehr hast, machen wir die Folge an der Stelle zu.
Abpfiff. Genau, ich grüße aus Malibu in Schleswig-Holstein und ich lege mich jetzt mit der Kokosmilch ins Sand.
So machst du es bitte. Das war eine Halbzeit HSV, Leute. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.